Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur französischsten all unserer Sendungen. En Detail hat seine zweite Folge und mit mir ins Detail gehen wird Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
Oh la la, bonjour, Monsieur Pesquet.
Sacré bleu, magnifique.
Merde.
Les conditions sont très bon.
das auch. Geraucht haben sie auch.
Ja, genau. So, bevor wir überhaupt ein weiteres Wort verlieren, möchte ich ganz kurz, damit das Hörerbier gewürdigt wird, sagen, dass ich ein Bier trinke hier heute ausnahmsweise. Das gehört nicht zum Standard, aber ich habe gerade Lust drauf. Der Marco hat mir ein Sünnerlager geschickt. Eine Originalbrauerei-Abfüllung der Familienbrauerei Sünner aus Köln. Kalk, es hat sogar ein Bio-Siegel. Das werde ich mir jetzt reinleuchten. Einfach so, weil ich es kann.
Das machst du doch nur, weil ich gerade kein Bier trinken kann, denn ich bin leider echt immer noch kränklich und habe jetzt noch ein paar Untersuchungen in den kommenden Tagen und deswegen werde ich hier ganz brav bei meinem Tee bleiben. Aber dass du mir hier einen vortrinkst, das ist wieder so typisch Peschke, weißt du?
Ja. Sensibel und taktvoll, so wie ich es den Leuten im Forum auch immer sage, so lebe ich es ihnen vor.
Ja, Tag und Nacht.
Ja, genau, links und rechts, richtig.
Taktvoll ist ja quasi dein zweiter Vorname, also nach egoistisches Arschloch.
Richtig, und eigentlich ist es Taktstock, aber das tut nichts zur Sache.
Wie schmeckt denn dein Bier?
Das schmeckt fruchtig und sehr nett, muss ich gestehen. Ist wirklich so ein bisschen auf der hopfigen Seite, aber ohne so ins Bittere zu gehen. Schön.
Gut, bevor wir jetzt zu sehr ins Detail des Bieres gehen, insbesondere wenn ich keines habe, gehen wir ins Detail eines Spieles. Und zwar haben wir uns ausgesucht einen absoluten Klassiker der Spielegeschichte, bei dem wir beleuchten wollen die Tutorial-Sequenz, die Trainingssequenz und dann die erste Mission. Und wer jetzt vielleicht bei Trainingssequenz schon denkt, oh, ist es das, ist es das, ist es das? Es ist, André, was ist es?
Call of Duty natürlich, Trainingssequenz, das Spiel, was? An das man sofort denkt.
Was?
Oh, Entschuldigung.
Habe ich das Falsche gespielt?
Nein, ich dachte nur, wahrscheinlich denken ganz viele Menschen bei Trainingssequenz an Call of Duty. Wahrscheinlich sitzen gerade auch ganz viele Leute dabei und haben schon die Hand an der Stirn, weil sie sich denken, Kinders, wir haben diese Folge angeklickt, damit wir das hören. Selbstverständlich wissen wir schon, worum es geht. Und trotzdem tun wir immer so, als ob es eine Riesenüberraschung ist. Es geht um Thief. Wir sprechen über Thief. Und dazu gleich sozusagen die Hausordnung. Wir werden vielleicht ab und zu, wo es uns angemessen erscheint, Dinge in einen historischen Kontext setzen, aber wir sind hier nicht beim Altbier. Es geht nicht um eine historische Einordnung von Thief. Das heißt, wir werden das in erster Linie aus unserer heutigen Perspektive besprechen. Wir werden darüber sprechen, wie haben wir dieses Spiel beim Nochmalspielen erlebt und was ist uns da im Detail aufgefallen.
Ganz genau. Und Gegenstand ist nicht ganz das Original Thief, sondern Thief Gold in der GOG-Version. Das ist sozusagen der Director's Cut des Originalspiels von 1998. Der wurde, glaube ich, 1999 veröffentlicht zum ersten Mal. Das ist der Gegenstand, an dem wir heute operieren.
Korrekt. Also ich weiß, da gibt es anscheinend nochmal so, glaube ich, eine zusätzliche Mission oder sowas. Aber dieser Anfang, von dem wir sprechen, der dürfte sich nicht oder nicht groß unterscheiden. Ja, und dann hätte ich gesagt, lass uns doch einfach mal anfangen und ich glaube, es hat sich ganz bewährt, dass wir so ein bisschen chronologisch vorgehen, also eigentlich auch so, wie man das Spiel halt erlebt, wenn man das jetzt nochmal spielen würde. Vielleicht wollen jetzt Leute ihre Thief-CDs aus dem Keller holen und dann das Spiel starten mit dem Podcast im Hintergrund oder wie immer mal gucken auf YouTube. Wenn ich ein Longplay-Video zu Thief finde, dann verlinke ich das auch in den Shownotes, sodass man halt ein Video hat sozusagen, wo man vielleicht nochmal der Anschaulichkeit halber mit reinschauen kann. Das Spiel startet erstmal, das ist ganz ulkig im heutigen Erleben mit diesem Eidos-Logo, so ein typischer.
Das war super, ich habe auch davor gesessen, dieses blaue Eidos-Logo oder das Logo, das weiße Logo mit dem blauen Hintergrund, ich habe mich sofort wieder 20 Jahre in die Vergangenheit zurückgesetzt gefühlt.
Ja, das ging mir auch so, vor allem die haben, glaube ich, genau dieses so ein Render-Intro, da scheint Licht durch den Umriss dieses Eidos-Schriftzuges und dann dreht es sich so ein bisschen, dieser Schriftzug, in den Blickwinkel des Betrachters rein. Das haben die sehr lange bei vielen Spielen eingesetzt und ich meine, Eidos war einfach mal eine lange Zeit ein Publisher, der sehr viele, sehr gute Spiele rausgebracht hat, unter anderem halt auch zum Beispiel Soul Reaver und solche Geschichten und das ist sowas, das ist mir natürlich sofort wieder so, ach, das alte Eidos-Logo, ich hatte es ganz vergessen. Ja, und dann landet man relativ schnell im Hauptmenü von Thief. Und auch da ist schon wieder ganz interessant, da könnte man fast schon eine eigene Reihe draus machen. Wie wird das Hauptmenü gestaltet und wie fängt es bestimmte Aspekte des Spiels bereits ein? Und bei Thief ist das Hauptmenü gestaltet wie eine Industrieanlage, ganz viele Rohre und Röhren oder sonstige Leitungen, so eine Art Kolben, der sich rauf und runter bewegt, ist im Hintergrund animiert eingeblendet. Das heißt, es hat sofort so diesen Industrial Charme. Und das erscheint einem, wenn man das jetzt unbedarft spielen würde, vermutlich erstmal ein bisschen irritierend, weil, keine Ahnung, das würde eher zu sowas wie Factorio passen. Wenn man dann Thief tatsächlich mal spielt, dann sieht man, dass das eine Spielwelt ist, die, ich nenne das jetzt mal Steampunk, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie korrekt das ist, die eine Steampunk-Welt darstellt, in der eine Synthese aus so, sei mal, industrielle Revolutionstechnik, Dampfmaschinen und ähnliches zusammen mit quasi magischen Elementen. Das ist das beherrschende Gestaltungselement dieser Spielwelt. Ja? Also sehr viele so mechanische Anlagen, aber eben sehr altertümliche Technik und dann bestimmte Dinge, die ganz klar sozusagen magischen Ursprungs sind. Sieht man sogar schon in der allerersten Spielszene, wo über einer Straßenlaterne so eine leuchtende Sphäre zu sehen ist, wo man auch sich fragt, was das ist.
Ganz genau. Also ich glaube, man kann Thief schon mit einiger Berechtigung als Steampunk beziehungsweise das Setting als Steampunk bezeichnen, auch wenn es vielleicht nicht ganz das ist, was viele Leute jetzt als populären Steampunk kennen. Also so Mittelalter, Fantasy-Mittelalter meets Industrial Revolution trifft es, glaube ich, so ein bisschen besser, auch wenn der Steampunk-Begriff nicht völlig verkehrt ist. Was ich auch interessant fand, ich fand das Hauptmenü ebenfalls sehr, sehr interessant, weil es dort im Hauptmenü auf diese optische Art und Weise schon sein Setting etabliert. Und insbesondere deshalb, weil das zum Beispiel solche Hauptmenüs oder dann teilweise auch in anderen Spielen die Menügestaltung innerhalb des Spiels, man denke vielleicht an so ein Baldur's Gate oder so, dass das so ein bisschen eine verlorene Kunst ist, wenn man es aus heutiger Perspektive betrachtet. Heute lädst du so ein Spiel gerne mal ein, dann hast du so ein Wallpaper-Hintergrund und ein sehr, sehr, ja, ich würde jetzt mal sagen, ein sehr, sehr schlichtes Menü mit den Textauswahl, Möglichkeiten, die du hast, neues Spiel, Optionen, Credits und so weiter und so fort. Und damals hat man sich sehr, sehr viel Mühe gegeben in Spielen und bei Thief sieht man das eben schön, das Hauptmenü sehr, sehr individuell zu gestalten und da schon so ein bisschen die Stimmung des Spiels zu transportieren, das Setting des Spiels zu transportieren. Und das ist so eine kleine Kunst, die so ein bisschen verloren gegangen ist, kann man sagen, oder?
Ich bin geneigt, dir zuzustimmen. Natürlich fehlt mir jetzt der Überblick, wie viele Spiele haben das so individuell angepasst. Aber mir fallen viele Spiele aus dieser Zeit ein, bei denen ich auch im Hinterkopf habe, dass die Menügestaltung auch schon sehr versucht hat, so ein Gesamtkunstwerk ist es, glaube ich, was man da vor sich hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was heutzutage, wo Computerspieleproduktion, glaube ich, sehr viel stärker auf Effizienz getrimmt ist, deswegen vielleicht auch verloren gegangen ist, wo man sich denkt, so mein Gott, die Leute sitzen da und wählen neues Spiel aus. Ja, was machen wir denn da jetzt für ein Geschiss drum? Und zumindest jetzt bei Thief und ich glaube auch bei einer Reihe anderer Spiele aus der Zeit haben wir es halt mit Titeln zu tun, die halt schon versuchen, selbst diesen ersten Bildschirm in irgendeiner Form auch kohärent in dieses Gesamtwerk einzubinden.
Und vielleicht kann man es auch im historischen Kontext so betrachten. Also ich habe vorher Baldur's Gate durchaus aus einem Grund, ganz kurze Exkursion, wenn man sich zum Beispiel Dragon Age 2 oder Dragon Age Inquisition, die Menüführung, die einzelnen Menüs innerhalb des Spiels anguckt, dann sind die extrem modern, während zum Beispiel alte Baldur's Gates versucht haben, so auf dem Charakterbildschirm oder im Questjournal, immer dieses Motiv dieser mittelalterlichen Welt, dass sich das auch in der Menügestaltung fortsetzt. Das gibt es heute immer noch, aber gerade im AAA-Bereich ist das erheblich weniger geworden. Und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass man damals wirklich versucht hat, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, und wenn wir jetzt zum Beispiel gleich über Zwischensequenzen oder so bei Thief sprechen, im Jahre 1998, da waren die erzählerischen oder die gestalterischen, die Mittel an audiovisuelle Präsentationen und so weiter, halt lange nicht so gut, wie sie heute sind und so umfangreich, wie sie heute sind. Und da sieht man halt, dass wirklich damals versucht wurde, gerade bei den guten Spielen, so viel wie möglich auch in vermeintlich unwichtigen kleinen Dingen wie einem Hauptmenü oder einer Menüführung und so weiter noch die Stimmung zu untermalen. Ich glaube schon, dass das einen historischen Grund hat und einen Grund der Limitierung der Mittel, dass man eben versucht hat, dort noch was rauszukitzeln, wo man heute sagen würde, okay, das ist jetzt eher unwichtig, wir haben an anderer Stelle viel mehr Möglichkeiten. Das finde ich ganz interessant in der Retrospektive.
Das ist gut, ja, das ist eine gute These, das könnte stimmen. Was man halt auch sieht bei Thief ist, dass das ein Projekt ist, das, wie wir alle inzwischen wissen, eine relativ bewegte Entwicklungsgeschichte hatte. Und vermutlich ist es deutlich, deutlich, deutlich über sein Budget hinweggelaufen. Und es kann gut sein, dass man da natürlich auch so ein bisschen eingespart hat. In der Zeit, in der Thief erscheint, also so 98, 99 herum, da gibt es ja schon Titel wie Final Fantasy VII und sowas, die mit aufwendigen, gerenderten Zwischensequenzen oder auch Intros protzen. Thief hingegen hat einen viel, viel reduzierteren Stil in seinen Erzählvideos. Das erste davon geht dann auch los, wenn man übrigens dieses optionale Training auswählt. Das ist ein bisschen schlecht kommuniziert, so wie das Spiel sich manchmal auch mit der Kommunikation von Informationen gerne zurückhält. Ich kriege von Anfang an die Möglichkeit angeboten, dieses Training zu überspringen. Man sagt mir aber nicht, dass ich dadurch sozusagen eine Vorgeschichte verpasse. Da wird mir nämlich dann sozusagen erzählt, wie Garrett überhaupt, also das ist die Hauptfigur des Spiels, Garrett, der Meisterdieb, um den es geht in Thief, zum Dieb geworden ist. Und das wird inszeniert mit so einer Collage, einer Videocollage von handgezeichneten, ich nenne es mal so Artworks, ja, so comicartige, karikaturhafte fast Artworks. Das Ganze so ein bisschen verblendet mit verschiedenen anderen Elementen. Hier mal irgendwo eine Realfilmaufnahme dazwischen geschmissen. Es gibt mal irgendwelche Skizzen. Es gibt irgendwo einen Nebeleffekt, der drüber gelegt wird und so. Und das Ganze kriegt dadurch durchaus eine schöne atmosphärische Dynamik, obwohl es eigentlich sehr, sehr statisch ist für eine Videosequenz aus dieser Zeit.
Wobei wir vielleicht, bevor wir über diese Story-Intro-Sequenz reden sollten, über das eigentliche Intro des Spiels reden sollten, das haben wir nämlich bislang übersprungen. Also das, was sogar noch kommt, bevor du ins Hauptmenü kommst.
Ja, das stimmt. Das ist übrigens ja auch noch etwas, was, ich sag mal, zur damaligen Zeit üblicher war. Es war nicht geläufig oder sowas, aber üblicher als heute. Kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich das letzte Mal etwas gesehen habe in dieser Art, dass nämlich, bevor man überhaupt, glaube ich, ins Hauptmenü kommt, ein Video-Intro läuft.
Das war doch früher, war das doch komplett üblich. Das hat sich doch erst im Laufe der Jahre geschiftet dahin, wo wir jetzt heute sind, dass man erstmal in ein Hauptmenü kommt, dann ein neues Spiel auswählt und dann beginnt das Intro. Früher, zur damaligen Zeit, zu Ende der 90er, war es an meiner Erinnerung zumindest absolut üblich. Man hat das Spiel installiert, dann kam das Herstellerlogo, dann hat man sich zurückgelehnt und hat Intro gedacht. Deswegen total ein Kind seiner Zeit. Ich kann mich noch dran erinnern, wenn ich da zur damaligen Zeit mit Paul ein Spiel gespielt habe. Wir haben uns was gekauft, haben es bei mir auf dem PC installiert, saßen dann davor und dann war erstmal Intro, 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 Intro.
Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, ob das zur damaligen Zeit tatsächlich noch so war. Aber vielleicht auch da, jetzt kommt sozusagen doch die historische Einordnung. Ganz früher, wir erinnern uns, kommen Computerspiele aus dem Arcade-Bereich und Arcade-Automaten, da lief vorher immer gerne sowas, zumindest ein Demo-Screen, etwas, wo einfach mal das Spiel sozusagen von der Maschine selbst gespielt wurde oder eine vordefinierte Sequenz des Spiels abgespielt wurde, damit du dir dieses Spiel schon mal anschauen kannst, bevor du Geld einwirfst. Und aus dieser Tradition dieser Demo-Screens wiederum haben sich dann Intros entwickelt. Und das haben natürlich Computerspiele, die aus dieser Tradition kamen, lange Zeit übernommen, bis dann dieses Intro, bevor überhaupt ein Hauptmenü erscheint, irgendwann mal eher unüblich wurde.
Aber dann kommen wir jetzt doch mal zum Intro von Thief, denn das fand ich auch sehr interessant, weil es auch da wieder mit sehr minimalistischen Mitteln, eben die Mittel, die zur damaligen Zeit zur Verfügung standen, durchaus sehr, sehr gut eine Stimmung transportiert und auch schon so ein bisschen Foreshadowing beschreibt, nämlich die Themen anreißt, um die es später gehen soll im Rahmen der Geschichte. Das Ganze ist eingerahmt, also zuallererst gibt es ein Zitat aus dem fiktiven The Book of Stone, bei dem es sich offensichtlich um einen religiösen Text handelt, also das Buch des Steines, das so ein bisschen die Bibel einer Fraktion im Spiel ist. Und Ich lese den mal ganz kurz auf Englisch vor und danach paraphrasiere ich ihn schnell auf Deutsch. Ye shall not rob from the house I have built or commit any theft or unrighteousness, lest ye be struck down and driven into the earth forthwith and the land of the heathen consume you. Bisschen paraphrasiert jetzt auf Deutsch, man soll nicht stehlen, man soll nicht aus dem Hause, das der Gott oder der Erbauer dort gebaut hat, irgendjemand berauben, denn sonst soll man niedergestreckt werden und die Heiden oder das Land der Heiden soll einen konsumieren. Das heißt, das Ganze wird schon, und das erinnert, glaube ich, nicht umsonst an so einen Bibeltext, das Ganze wird erstmal in einen religiösen Kontext gesetzt, auch das wird im Laufe der Handlung wichtig. Und danach beginnt, du hast vorher schon gesagt, so eine Art Collagen-Intro mit einzelnen Bildszenen und im Hintergrund siehst du dann mal vielleicht so eine Diebessilhouette irgendwie langhuschen. Das hat auch, glaube ich, sehr, sehr bewusst einen sehr, ja, einen eher Industrial Soundtrack, der erstmal gar nicht so zu dem Fantasy-Setting anscheinend passt. Auch da wird wieder dieses Dark Fantasy meets Steampunk beziehungsweise Industrial Revolution unterstrichen. Dann hat es zum Beispiel gerne mal, werden dann eingeblendet, solche runenartige Symbole, solche Pentagramm-Symbole, da wird so ein bisschen das Mystische, das Magische rausgearbeitet. Und am Schluss dieses Intros, wenn man dann das Hauptmenü kommt, das wir vorher schon so ein bisschen beschrieben haben, hat das Spiel wirklich mit Mitteln von 1998 sehr, sehr schön eine Grundstimmung etabliert, ohne bis auf dieses fiktive Bibelzitat ein einziges Wort zu verlieren.
Ja. Ganz genau. Also das sind vor allem Bilder, die, wie es sich für ein gutes Intro gehört, sehr, sehr viele Themen dieses ganzen Spiels schon mal etablieren. Da gibt es eine Nahaufnahme von Wertgegenständen, ein Fenster im Hintergrund, vor dem dann auf einmal der Schatten des Diebes erscheint, wo man schon sieht, okay, es geht hier darum, wahrscheinlich Wertgegenstände zu klauen. Es gibt das Bild einer Wache, die dann bedrohlich so ihre Waffe ins Bild rückt, wo man auch sieht, okay, es gibt halt Wachposten in diesem Spiel. Es gibt Menschen, die dich daran hindern wollen, das Zeug zu klauen. Und dann ist ganz viel von dieser okkulten Thematik, die dann später in das Spiel Einzug hält, ist vorweggenommen. Da gibt es auch die Silhouette einer Teufelsgestalt. Es gibt diese seltsamen Runen, die ins Bild hineinragen. Das Bild wird am Anfang auch gerahmt von so zwei, wie beim Letterboxing im Grunde genommen, nur dass das keine schwarzen Balken sind, sondern das ist eine Videoaufnahme von so einer Art Papyrus mit irgendeiner unscharfen, unleserlichen Schrift darauf. Und auch da sieht man so ein bisschen, es geht in dem Spiel um diesen Mystizismus, es geht um Organisationen, die seit langer Zeit existieren, irgendwo im Schatten existieren, die sehr viel Wissen und auch verbotenes Wissen horten. All diese Elemente etabliert das Intro im Grunde genommen schon durch eben wieder diesen Zusammenschnitt von verschiedenen visuellen Elementen.
Genau. Und die eigentliche, du hast es ja vorher schon vorweggenommen, die eigentliche Narration, nämlich, okay, wen spiele ich hier? Worum geht es hier? Das macht dann tatsächlich das Intro, wenn man im Hauptmenü auf das Training draufklickt. Und du hast es ja vorher schon gesagt, da geht es dann darum, dass Garrett irgendwie ein Straßenjunge war in einer nicht näher beschriebenen Stadt. Dieses Motiv von The City, die dann später auch nur The City heißt, zieht sich ja durch das ganze Thief-Universum und durch alle Spiele. Und der dann einen der sogenannten Keeper beklauen will. Auch das ist ein relativ bekanntes Motiv aus der Fantasy-Literatur, wird das relativ häufig aufgegriffen, dieses, dass der spätere Meisterdieb überhaupt erst in die Obhut von so einer Diebesgilde oder von so einem anderen Meisterdieb kommt, weil er einen davon bestehlen wollte und derjenige dann merkt, aha, da ist ja jemand mit sehr, sehr viel Talent und so weiter und so fort. Da spielt noch bei Thief jetzt eine mystischere Komponente mit eine Rolle, weil diese Keeper anscheinend auch von anderen Leuten nicht so wirklich wahrgenommen werden. Also dieser Keeper sagt dann auch, du hast mich gesehen, oho, wenn du es schaffst, mich zu sehen, dann muss an dir ja irgendwas Besonderes sein. Und so wird etabliert, dass Garrett in die Obhut diese Keeper gelangt. Das wird gar nicht mal großartig erklärt, wer zur Hölle diese Keeper eigentlich sind, was ihre Funktion ist, was die eigentlich wollen. Das macht die Story im weiteren Spielverlauf. Aber es etabliert auch hier relativ gut und relativ solide, warum dann im Anschluss diese Trainingssequenz stattfindet, die so ein bisschen die Ausbildung Garretts zum Meisterdieb zum Thema hat und symbolisieren soll, auch wenn sie natürlich eine sehr kurze Sequenz ist und auch wenn man natürlich letztlich dasteht, aha, das war seine komplette Ausbildung, ich glaube nicht, Tim, aber das ist halt so ein bisschen der narrative Rahmen, in den das gesetzt wird.
Ja, also vielleicht soll es auch eine Art Abschlussprüfung sein. In dem Fall sitzt man halt da und denkt sich so, naja, das bestehen bestimmt viele, die Prüfung zum Meisterdieb. Was man auch noch sagen kann darüber ist, Es ist, sag ich mal, in vielerlei Hinsicht eine ziemliche Blaupause auch für diese Art Spiel. Zum Beispiel, Garrett ist ein Waisenkind, das aus Hunger stiehlt. Und wir haben es also mit einer Figur zu tun, die tut eigentlich amoralische Dinge. Ein Dieb ist eigentlich kein positiver Charakter, ist eigentlich ein Anti-Held. Und bei solchen Figuren, das sehen wir auch in der Hitman-Reihe, sind zwei Kunstgriffe in aller Regel nötig. Erstens, sie brauchen eine Motivation, die ihr an sich amoralisches Handeln irgendwie entschuldigt. Das ist hier eben der Fall. Er ist ein armes Straßenkind. Er leidet Hunger. Er begeht eigentlich diese Verbrechen nur aus einer noch schlimmeren Notsituation heraus. Es ist also verständlich und nachvollziehbar, wie Garrett auf die schiefe Bahn gerät. Und das zweite Element, das man meistens einsetzt, und das sieht man auch zum Beispiel sowohl bei Thief als auch bei Hitman, er befindet sich in einer Welt mit lauter Leuten, die viel schlimmer sind als er. Also er ist umgeben von religiösen Fanatikern oder zumindest eigenartigen religiösen Organisationen von diesen oder von einer uralten Diebesgilde, die offensichtlich irgendein verbotenes Wissen hortet. Die Einführung später in der Sequenz, die dann zum ersten Level führt, wenn es darum geht, wen beklaut er da eigentlich? Da sieht man, wie bei fast allen Figuren, die in den Zwischensequenzen auftauchen, kurz ein Bild, das wahrscheinlich diesen Lord Baffin zeigt, den man da beklaut. Und das sind alles quasi Karikaturen. Das ist ein dekadenter Säufer, der da abgebildet ist. Und auch die Narration von Garrett, der ihn als einen fetten Nobelmann bezeichnet, ja, also er, das arme Straßenkind, ist konfrontiert mit dieser Opulenz und dieser Dekadenz, in der dieser Mensch lebt. Und das Spiel bemüht sich überall darzustellen, okay, ja, du bist jemand, der in unserer Welt verbotene Dinge tut und die sind auch dort verboten, aber schau dir mal an, erstens, an wem du dieses Verbrechen verübst und zweitens auch, wie ist es denn dazu gekommen, um dir sozusagen die Identifikation zu ermöglichen.
Ganz genau. So ein bisschen das Robin Hood-Thema oder Motiv, nur ohne, dass er es den Armen gibt. Er stiehlt es halt von den Reichen und behält selbst.
Ja, genau.
Genau. Und je böser die Reichen sind und je nachvollziehbarer sein Weg zum Dieb ist, desto mehr ist natürlich der Spieler, Schrägstrich Leser, Schrägstrich Zuschauer geneigt, nicht da zu sitzen und zu sagen, was ist denn das eigentlich für ein unmoralischer Arsch, sondern die Rechtfertigung darin zu sehen. Hast du völlig recht, das sieht man allenthalben Literatur, Film, Spiele und so weiter, wenn es um diesen klassischen Anti-Helden geht, der eigentlich etwas Unmoralisches tut, wenn man es jetzt rein auf den Buchstaben des Gesetzes auslegen würde, der dann eben diese moralische Rechtfertigung benötigt, die sowohl aus seiner eigenen Vita kommt, als dann eben auch durch den Kontrast mit noch unmoralischeren Leuten, die dann bestohlen oder auch umgebracht werden, zum Beispiel bei so klassischen Rachefilmen oder so, die müssen auch noch viel, viel schlimmer sein als der, der den Mord begeht.
Ja, ganz genau. Und man sieht dann zum Beispiel auch direkt in der ersten Szene, in der man tatsächlich dann Kontrolle über dieses Spiel bekommt, da startet man in so einer Bibliothek, die über drei Stockwerke sich nach oben erstreckt. Und auch da sieht man schon wieder so ein paar Sachen, die sehr schön motivisch abgebildet werden. Also erstens natürlich, wir befinden uns jetzt offensichtlich irgendwo in den Hallen dieser Diebesgilde, vermutlich bei irgendeiner irgendwie gearteten Prüfung innerhalb seiner Ausbildung zum Dieb. Man sieht also, okay, erstens, das sind Leute, die offensichtlich einen gewissen Reichtum haben, sonst könnten sie nicht in ihrem Versteck eine Bibliothek über drei Stockwerke aufgebaut haben. Sie horten dort also auch noch sehr viel Wissen. Es ist offensichtlich eine Organisation, die nicht einfach nur irgendeine dahergelaufene Verbrechergilde ist, der es nur darum geht, Reichtum anzuhäufen. Diese Menschen horten irgendeine Form von Wissen. Und man sieht im späteren Spiel, auch der Thematik geschuldet natürlich, dass unser Gegner, in Anführungsstrichen, ganz häufig sozusagen eben Menschen sind, die im Reichtum leben. Und auch das ist sozusagen schon mal so ein Fingerzeig, dass vielleicht auch diese Gilde, mit der wir uns dann hinterher sehr schnell auch ja wieder entzweien, jemand ist, der zwiespältig, wenn nicht sogar als feindselig einzustufen ist, weil sie auch in diese Kategorie gehören. Es sind Menschen, die Reichtum angehäuft haben und die auch dort eben in diesem Versteck, in diesem Diebesgildenhort offensichtlich sehr viel Wissen bunkern, das sie anscheinend nicht mit der Welt teilen.
Und auch das wird ja an dieser Stelle auch wieder durch, das zieht sich ja so ein bisschen wie ein roter Faden durch das ganze Spiel durch, auch das wird wieder mit so einem Zitat, diesmal von einem der Keeper von Maya, wie sie im Spiel heißt, eingerahmt, die so ein bisschen sagt, da geht es dann darum, the essence of balance is detachment. To embrace a cause, to grow fond or spiteful is to lose one's balance. Also da wird schon so ein bisschen die Ideologie dieser Keeper auch nochmal thematisiert und es wird eigentlich relativ deutlich auch da mit diesem Zitat, okay, das ist schon mehr als irgendwie eine Gilde von raffgierigen Dieben, sondern die scheinen auch da einer Art religiösen beziehungsweise ideologischen Überzeugung anzuhängen und einen eigenen mystischen Kodex und so weiter zu besitzen. Auch da, ich finde das immer interessant, bei jeder von diesen einzelnen Missionen, die man spielen kann, dieses Zitat, das an den Anfang gesetzt wird. Das ist ja eigentlich ein Mittel aus der Literatur, wo man das relativ häufig sieht, auch da wieder zum Beispiel in der Fantasy-Literatur, dass am Anfang eines Kapitels ein Zitat aus einem fiktiven Werk innerhalb der Welt, die dort erschaffen wurde, vorangestellt wird, um so ein bisschen die Stimmung zu etablieren und natürlich auch, um den Eindruck zu erwecken, okay, hier steckt sehr, sehr viel Lore drin. Es geht nicht nur um die eigentliche Handlung, sondern es gibt eine ganze Welt dort draußen, von der man vielleicht als Leser oder hier als Spieler nur ein paar Fragmente mitnimmt, aber eben diese Andeutung, in dieser Welt gibt es Bücher, in dieser Welt gibt es berühmte Personen, die was gesagt haben und so weiter, die sorgen natürlich für einfach mehr Immersion.
Ja, das ist ein super Punkt. Wenn das Zitat jetzt einfach nur einer Person zugeordnet ist, ist das eine Sache, aber indem man eben auch dann sagt, das gehört zu einem Werk. Du kriegst dieses Werk nie zu Gesicht, aber es erweckt den Eindruck, dass da draußen sozusagen eine ganze Welt existiert, eben voll mit diesen gesamten ideologischen Texten. Und es vermittelt dir eben auch gleich diesen Eindruck, dass das eine Organisation ist, die eben einer gewissen Ideologie folgt. Und es wird dann auch relativ schnell in der Gestaltung dieses Ortes deutlich, dass das eine Ideologie ist, die einen spirituellen Unterbau hat. Schon am Anfang ist die Decke dieser Bibliothek ist einem Sternenhimmel nachempfunden, sage ich jetzt mal. Da sind überall so Sternchen zu sehen. Man geht später durch einen Gang, da ist auch die gesamte Decke so ein Sternenhimmel. Es gibt sternenförmige Fenster und dann wieder etwas später sieht man Buntglasfenster dort, wie in einer Kirche. Das heißt, alles so spirituelle bis hin zu religiöser Symbolik.
Lass uns aber doch jetzt vielleicht mal, wir nähern uns so der Halbstundenmarke, mal ganz kurz über das Spielerische reden. Denn was ich an dieser Trainingssequenz, auch hier wieder aus moderner Perspektive, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das damals, als ich das zu Release gespielt habe, so wahrgenommen habe. Aber wenn jetzt der 2017 Jochen drauf guckt und diese Trainingssequenz dauert vielleicht 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie man sich anstellt. Und was ich am spannendsten fand, war die Auswahl von Mechaniken, die dir das Spiel erklärt in dieser Trainingssequenz, denn die ist alles andere als vollständig.
Ja, ist nicht umfassend. Also ich finde interessant alleine schon ist auch natürlich Dinge, die das Spiel dir in dieser Trainingssequenz kommuniziert, ohne sie explizit in den Vordergrund zu rücken. Zum Beispiel, du startest eben in diesem Bibliotheksraum und dort ist noch nichts zu tun. Da kommt dann eine Stimme aus dem Off von deinem Lehrmeister, Prüfer, was auch immer, der dir jetzt erklärt, okay, es geht jetzt los, ne? Hör dir erstmal immer an, wie ich dir diese Aufgabe beschreibe, bevor du sie ausführst. Ja, eigentlich ein bisschen müßig, weil häufig ist da irgendwie eine Tür, die erst aufgeht, wenn der Typ fertig geredet hat. Aber schon in diesem Raum ist zum Beispiel oben auf der Balustrade ist jemand, der da entlang läuft und du hörst sehr deutlich diese Schritte. Und das ist natürlich ein zentrales Spielelement, diese Kommunikation von der Anwesenheit und teilweise auch der Verortung von anderen Figuren im Level durch den Sound. Das ist das, was wir dann später, wenn wir über den ersten Level sprechen, sehen werden, dass das Spiel ganz stark eben über diese Audioebene mit dir kommuniziert, damit du auch aus einer Ego-Perspektive heraus effektiv schleichen kannst, bei der es häufig an der Übersicht mangelt. Und dann geht es halt sozusagen los damit, dass es dir erstmal sein Grundkonzept nochmal erklärt und sagt so, okay, pass auf, es gibt Licht und Schatten und im Schatten bist du einigermaßen bis vollständig unsichtbar, hat einen Raum, wo so ein zickzackförmiger Schattenverlauf ist und lässt dich das dann erstmal ausprobieren. Ja, und auf die Art führt es dann so die wichtigsten Kernmechaniken ein, nämlich eben erstmal Geräusche vermeiden beim Schleichen, Licht und Schatten und Kampf sozusagen oder auch überhaupt die Benutzung von Pfeil und Bogen sowie dem Schwert. Und ich glaube, das war es eigentlich schon, was es dir beibringt, oder? Ach nee, das Klettern noch.
Das Klettern bringt es dir noch bei. Was ist dir aber, also was ich interessant fand, weil du es gerade gesagt hast, dann die Grundmechaniken vom Schleichen. Was es dir auch beibringt, sind diese unterschiedlichen Untergründe. Das heißt, wenn du auf einem metallischen Untergrund zum Beispiel läufst, machst du halt einfach mehr Krach, als wenn du auf einem Teppichboden läufst. Ist auch sehr, sehr sinnvoll, weil es eine sehr innovative Mechanik war, das näher zu bringen. Dann zeigt es dir den Kampf sehr, sehr dezidiert. Also du kannst dann auch so einen Sparringskampf mit dem Schwert gegen jemanden machen. Was ich insofern seltsam finde, weil in der ersten Mission ist mit einer deiner wichtigsten Gegenstände der sogenannte Blackjack, also ein Knüppel, mit dem du, wenn du von hinten auf Gegner draufhaust, die dich nicht bemerkt haben, du sie halt mit einem Schlag ausnocken kannst. Und der ist 100-mal wichtiger als dieses Schwert im Verlauf des Spiels, wenn man das Spiel so spielt, wie es eigentlich gedacht ist, nämlich, dass man dieses Schwert wirklich nur in absoluten Ausnahmesituationen benutzt und selbst dann wahrscheinlich eher einen Spielstand neu laden würde. Aber das zum Beispiel erklärt einem das Spiel nicht. Das Spiel zeigt einem auch nicht, dass es Wasserpfeile gibt, mit denen man Lichtquellen ausschießen kann. Also das Training zeigt einem das nicht. Oder dass es Moospfeile gibt, mit der man laute Untergründe in leise Untergründe verwandeln kann. Es gibt also sehr, sehr viele Kernspielmechaniken, die später enorm wichtig werden, wenn man sonst den Level nicht schafft, die einem dieses Spiel, und ich würde sogar sagen, bewusst nicht sagt. Ich meine das hier jetzt gar nicht als Kritik, sondern im ersten Schritt einfach mal als eine Beobachtung. Wenn ich das mit einem modernen Tutorial vergleiche, von einem modernen AAA-Spiel zum Beispiel, heute käme wahrscheinlich niemand auf die Idee, so etwas wie Wasserpfeile, wie Moospfeile, wie ein Knockdown von hinten mit einem speziellen Gegenstand, nicht in irgendeiner Form in ein Tutorial zu packen. Das muss nicht unbedingt ein Tutorial-Level sein. Es kann auch eine Mission sein, in der man das dann halt machen muss und dann anhand dieser Mission am Anfang lernt, okay, diese Spielmechanik gibt's auch noch, aber Thief präsentiert wirklich nur seine rudimentärsten Mechaniken und sagt, abgesehen davon, den Rest findest du bitte selbst raus.
Ja, das ist korrekt. Das liegt aber natürlich auch vielleicht daran, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der es noch Handbücher gibt. Und das heißt also, im Handbuch von Thief, da sind unterschiedliche Pfeiltypen und Ähnliches beschrieben. Und in dieser Tutorial-Sequenz verkneift es sich das dann halt vielleicht auch deswegen, weil es sagt, naja, die Leute haben ja das Handbuch, die werden das schon lesen können, wenn sie möchten.
Ich habe ja drauf gewartet, dass du genau jetzt mit dem Handbuch argumentierst. Den Ball wollte ich dir doch zuspielen. Ist doch super. Super gelaufen.
Ja, es ist, als würden wir tanzen.
Ja, schön einen langen Pass und André geht die Linie lang. Sehr schön.
Ja, aber das ist tatsächlich ganz interessant. Ist sowieso interessant. Man kann in Thief sich an Kanten hochziehen. Also wenn ich springe und vor einem Objekt bin, das zwar höher ist, als ich eigentlich springen kann, zieht sich Garrett an dieser Kante hoch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es nicht schon irgendwann vorher ein Spiel gab, in dem das möglich war. Ich würde aber behaupten, auch das zum Beispiel war damals eine relativ neue Spielmechanik und dementsprechend ist es logisch und sinnvoll, dass genau das dann dir in diesem Tutorial demonstriert wird. Und genauso ist es zum Beispiel so, jetzt kann man sagen, ja, aber warum ist dann nicht einfach alles ins Handbuch verlagert? Das Timing, wie lange es dauert, bis ich aushole und zuschlage im Kampf, wie viel Schaden Gegner mir machen im Kampf oder auch zum Beispiel, wie das Flugverhalten beim Schießen von Pfeilen ist. All solche Sachen, den Spieler in einer sicheren Umgebung ausprobieren zu lassen, damit er eben besser abschätzen kann, wie das funktioniert, wenn es dann ernst wird. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Eine Funktionsweise sozusagen, wo ich einfach nur verstehen muss, welchen Zweck etwas erfüllt, das lässt sich einfach in so ein Handbuch auslagern.
Hinzu kommt ja noch, ich stimme dazu, dass die ganze Anmutung oder das ganze Genre, was Thief an der Stelle geprägt hat, damals halt wirklich neu, originell und innovativ war. Da gab es ja so die Begriffe, so Schleichshooter und was wir heute alles sagen, die gab es damals ja noch nicht. Es gab ja zum Beispiel zum Release durchaus Diskussionen darüber, was zur Hölle das für ein Genre ist. Also da hat ja der Entwickler gesagt, wir machen keinen First-Person-Shooter, sondern einen First-Person-Sneaker. Und ein anderer hat so ein bisschen von Simulation gesprochen, weil die Level eben nicht geskriptet sind und dort alles emergent abläuft. Dazu werden wir nachher dann noch kommen. Und auch da macht es, glaube ich, und hat es zur damaligen Zeit sehr, sehr viel Sinn ergeben, ein Tutorial zu machen, das dir insbesondere diese Grundmechaniken, wie ich habe es ja schon erwähnt, unterschiedliche Untergründe verursachen das, Schatten ist wichtig, weil und so weiter, weil man wirklich damals von so einem Mindset beim Spieler ausgehen musste, der hatte sowas noch nie gespielt.
Ja, und vor allem, er erwartete aufgrund der Anmutung des Spiels eigentlich auch was anderes. So ging mir mein Erstkontakt mit Thief tatsächlich. Man muss sich überlegen, das ist ein Spiel aus der Ego-Perspektive und das waren zur damaligen Zeit, ich meine, selbst heute ist das fast noch so, eigentlich nur Ego-Shooter. Also, dass du erwartest, dass du rumläufst und Leuten ins Gesicht schießt oder Horden von Gegnern da sind. Und ich weiß noch, ich habe mir Thief damals, ich glaube, aus einer dieser Spielevideotheken, die es damals wie Sand am Meer gab, ausgeliehen und war völlig irritiert von diesem Spiel. Weil es gab nicht irgendwie eine erkennbare Blaupause für Thief. Es gab nicht so dieses, ach, das ist wie da und da. Ich hatte ein viel shootermäßigeres Spiel erwartet und ich habe das relativ schnell erstmal ad acta gelegt, weil ich bin da nicht reingekommen, ich wusste nicht so recht, was das überhaupt sein soll, sein will. Jetzt bin ich bis heute natürlich auch nie ein riesiger Stealth-Fan geworden, aber das war ein sehr, sehr ungewöhnliches Produkt in der damaligen Zeit und wenn man mal sich zumindest anschaut, was es so an Ego-Perspektiven-Schleichspielen gibt, ist es das sogar bis heute auch geblieben.
Ein bisschen so ähnlich ging es mir auch, wobei ich dann zur damaligen Zeit wirklich so über diese Schwelle drüber kam. Ich saß auch so am Anfang davor und ich war ja damals gar kein Ego-Shooter-Fan. Und ich weiß noch, oder ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es gekauft, weil ich gelesen habe, es soll eben kein Ego-Shooter sein, sondern man spielt tatsächlich einen Dieb und so weiter. Und das fand ich interessant. Ich habe allerdings auch zur damaligen Zeit erheblich mit einem doch erheblich größeren Ego-Shooter-Anteil gerechnet. Also meine ersten Gehversuche, wenn ich mich recht entsinne, damals waren auch, warum zur Hölle kann ich die jetzt hier nicht alle mit Pfeilen umschießen? Ich habe doch hier irgendwie 30 Pfeile und ich gehe aber die ganze Zeit ein. Oder ich habe doch ein Schwert, warum mache ich verdammt nochmal keinen Schaden, bin aber nach 2 Schlägen hin. Aber ich kam dann wirklich, okay, jetzt probierst du das halt einfach mal, ohne irgendwie entdeckt zu werden. Und dann hat es angefangen, Spaß zu machen. Aber ich kann total verstehen, warum du da am Anfang so davor saßt und gedacht hast, what the fuck is this? Ja. Weil, ich glaube, da haben viele davor gesessen und gesagt, what the fuck is this? Weil this war neu.
Ja, es gibt ja auch einen Grund, warum solche Titel wie Thief sozusagen im kollektiven Gedächtnis der Spielerschaft auch eine so eine Ausnahmeposition einnehmen. Und ich sag mal, gerade diese tatsächlichen, wenn man so möchte, Geheimtipps, diese kleinen Perlen, die es aber kommerziell nicht geschafft haben. Das sind die Titel, die sind dem langjährigen Spieler natürlich auch immer so ein bisschen dem Herzen am nächsten, weil das sind die Spiele, wo du sagen kannst so, ey, das habe ich damals gespielt, das war total hervorragend und nicht jeder sagt, ja, jeder hat's gespielt damals, ja. Also wenn du dich hinstellst und sagst so, hier, ich habe damals GTA 3 gespielt und ich fand das echt gut, sitzen alle da und sagen so, duh, ja, deine ganze Generation hat GTA 3 gespielt und Thief ist halt einer dieser Titel, wo, wenn man ihn damals sozusagen auch in seiner Zeit gespielt und erlebt hat, ist das einer, da hast du sozusagen einen Titel erlebt, der seiner Zeit in gewisser Weise oder in vielerlei Hinsicht deutlich voraus war und der aber kommerziell eigentlich nicht wirklich gut funktioniert hat, was ihn noch sympathischer macht.
Eigentlich hat er sogar relativ gut funktioniert. Ich habe es explizit nochmal nachgelesen. Das hat sich schon sehr, sehr ordentlich verkauft. Ich glaube, 500.000 Mal für damalige Verhältnisse echt gut.
Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass das als hat seine, also wahrscheinlich vielleicht wegen der überbordend langen Entwicklungszeit, habe ich im Hinterkopf, dass das bei Eidos damals als war nicht so der große Erfolg gelaufen ist, aber sei es wie es sei.
Also es war jetzt auf jeden Fall kein finanzieller Totalflop, wollte ich damit sagen. Es war jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie eins der meistverkauften Spiele des Jahres, aber es lief schon ganz ordentlich dafür, dass es komplett neu war. Dafür, dass es diese typische Sorte Spiel war, bei der, glaube ich, damals auch viele Leute gesagt haben, ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet und bevor ich 120 Mark ausgebe, will ich wissen, was ich erwarte. Das haben ja vielfach diese innovativen Spiele gerne mal das Problem gehabt. So ein Deus Ex oder so. Die hatten das auch. Aber kommen wir jetzt tatsächlich mal zur ersten Mission. Und bevor wir auch da wieder zur ersten Mission kommen, bevor die überhaupt losgeht, bevor wir das Intro dieser ersten Mission sehen, müssen wir den Schwierigkeitsgrad einstellen. Und jetzt würde man normalerweise sagen, ja gut, Schwierigkeitsgrad einstellen, da gibt es wahrscheinlich 3 Stufen und wir werden da mal sehen, dann werden die Gegner irgendwie größere Bullet-Sponges oder File-Sponges oder die sehen einen besser oder was auch immer. Und Thief etabliert hier, ich musste neulich dran denken, weil wir drüber geredet haben, wie viele, ich glaube in der Mordor-Folge, wie viele Spiele heutzutage einfach schlecht unterschiedliche Schwierigkeitsgrade implementieren und dann spielst du wieder Thief und ich habe mich daran gar nicht mehr erinnert, dass du, wenn du unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auswählst, also standardmäßig ist normal, dann gehst du einen weiter hoch. Ich glaube, das nächste ist Hard und dann kommt Expert und auf Hard kommen Missionsziele dazu. Und auf Expert kommen nochmal Missionsziele dazu. Das heißt, in der ersten Mission, du sollst einem Lord ein Zepter klauen. Wenn du das auf normal spielst, dann sollst du wirklich nur das Zepter klauen, dann hört die Mission auch auf. Wenn du das auf Hard oder Expert spielst, dann musst du aus diesem Manor, in das du da infiltrierst, auch wieder raus auf die Straße kommen. Erst dann hört die Mission auf. Und innerhalb oder zwischen Hard und Expert gibt's dann auch noch unterschiedliche Sachen. Auf Hard musst du zum Beispiel eine bestimmte Menge Geld noch zusätzlich klauen, auf Expert noch eine größere Menge Geld zusätzlich klauen. Dann gibt es noch so Sachen wie auf manchen Schwierigkeitsgraden darfst du dann keine Wachen töten, sondern nur niederschlagen und so weiter und so fort. Der Schwierigkeitsgrad wirkt sich dann später auch noch tatsächlich auf die Level an. Teilweise sind Level anders designed auf höheren Schwierigkeitsgraden. Teilweise haben sie auf höheren Schwierigkeitsgraden mehr Wachen und so weiter und so fort. Aber allein da mit diesen unterschiedlichen Missionszielen, da saß ich schon davor und habe mir gedacht, ach, moderne Spiele, mach doch sowas bitte wieder. Das ist geil.
Ja, das habe ich auch gedacht. Das habe ich auch dick und breit auf der Liste angestrichen. Das ist tatsächlich was, wo ich mir auch dachte, da könnte man sich durchaus eine Scheibe vielleicht von abschneiden. Es ist halt auch schön, dass das Spiel nicht nur eben zusätzliche Missionsziele hinzufügt, sondern quasi konsequent innerhalb seiner Thematik diese Missionsziele hinzufügt, indem es eben sagt, auf Expert, dann spielst du halt wirklich wie ein Meisterdieb und das heißt, du gehst da bitte rein und raus, ohne jemanden umzubringen, ja, Sauerei zu hinterlassen ist unprofessionell, das wird dir, glaube ich, an irgendeiner Stelle sogar gesagt, explizit vom Spiel und du klaust eben alles, was nicht nied- und nagelfest ist oder zumindest sehr, sehr viel mehr, als wenn du das auf einem der einfacheren Schwierigkeitsgrade spielst und es ist auch sehr schön zu sehen, wo wird hier der Schwierigkeitsgrad denn tatsächlich angepasst, du hast schon gesagt, also es gibt dann später Sachen, wo dann auch vielleicht die Opposition vom Spiel hochgefahren wird, aber grundsätzlich zum Beispiel mehr klauen, also wenn ich mehr noch neben dem eigentlichen Missionsgegenstand mitgehen lasse, das bedeutet A, mehr Exploration und Exploration ist mit der Gefahr einer Entdeckung verbunden, das heißt deswegen wird es schwieriger und zweitens natürlich, ich muss generell einfach mehr Zeit insgesamt in diesem Haus verbringen und je länger ich mich dort aufhalten muss, desto schwieriger ist es, weil auch da wieder, ich bin umgeben von Wachen und mir droht quasi Gefahr und das ist halt auch eine sehr, sehr elegante und konsequente Art, seinen Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, finde ich.
Ja, unbedingt. Und es geht dann ja, wie ich schon gesagt habe, das werden wir jetzt nicht im Rahmen dieser Diskussion näher beleuchten, weil es in der ersten Mission noch nicht stattfindet. Es geht dann wirklich so weit, dass die Level teilweise anders designt sind. Was zum Beispiel ein Objekt, ich glaube in einem Level später gibt's ein Floß, das man auf niedrigen Schwierigkeitsgraden, wenn ich mich recht entsinne, benutzen kann, um schnell wieder rauszukommen. Das existiert dann auf höheren Schwierigkeitsgraden nicht und das Spiel zwingt dich dann dazu, eben den langen Weg zu gehen, den komplizierten Weg, den schwierigen Weg zu gehen. Es gibt teilweise weniger Pfeile innerhalb der Level, es gibt weniger Healing Potions innerhalb der Level und. Also jeder Level ist wirklich spezifisch auf die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade designt. Und das, meine lieben Freunde, ist gutes Game Design.
Ja, das ist mal echt cool. Ist natürlich eine Zeit, wo das auch noch nicht mit derart horrenden Zusatzkosten verbunden wäre, wie heutzutage. Trotzdem natürlich echt was, wo man wirklich davor sitzt und sich denkt so, wow, das ist schon echt eine ziemlich coole Variante. Und wenn jetzt einige Leute gerade gesagt haben, so Moment mal, Hitman macht es ja auch. Also insofern, dass es dir nur dann die beste Abschlussbewertung bei einem Level gibt, wenn du zum Beispiel niemanden umbringst. Und hat André da nicht schon mal kritische Worte fallen lassen? Ich finde, dass der Unterschied bei Thief ist ja, und das habe ich eigentlich bei Hitman ja auch immer gesagt, ich würde mir wünschen, dass Hitman mehr dieses eigentliche Kerngameplay erzwingt und mir nicht ständig den Ausweg bietet, dann leg halt alle um. Und Thief bleibt, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, extrem konsequent. Du bist auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad immer noch extrem verwundbar, du musst immer noch einfach im Verborgenen agieren, du musst genau überlegen, zu welchem Zeitpunkt du so eine Wache niederschlägst, ohne entdeckt zu werden, weil Entdeckung zumindest Ungemach bedeutet, du musst weglaufen, dich verstecken, musst vielleicht abwarten, bis sie die Suche einstellen und so weiter. Das heißt also, Thief bleibt konsistent über alle Schwierigkeitsgrade und was es dann hinzufügt bei den höheren Schwierigkeitsgraden, erweitert sein Gameplay. Das ist ziemlich geil.
Und man muss ja an der Stelle auch noch dazu sagen, es sind nicht noch optionale weitere Ziele, wie jetzt vielleicht bei so einem Hitman, wo du am Ende sagen kannst, ja, aber du kannst es ja auch so spielen und dann applaudiert dir irgendeine Punktanzeige zu, sondern wenn du diese zusätzlichen Ziele, wenn du an denen scheiterst, wenn du keine Wache umbringen darfst und du bringst eine Wache um, dann ist die Mission gefailed. Das ist dann kein optionales Ziel mehr, kann man machen oder kann man nicht machen, sondern wenn dich einmal dafür entschieden hast, dann spielst du das auch so.
Genau, ja, dann ist halt auch genau sofort Game Over. Ebenfalls ungewöhnlich ist nach dieser Einleitung, es gibt diese einführende Videosequenz, hatten wir schon drüber gesprochen, und dann landest du erstmal auch ohne weiteres Federnlesen, allerdings in einem Ausrüstungsbildschirm, wo auch ein Shop eingebaut ist. Das würde man heutzutage auch nicht so machen unbedingt, dass das einfach mal so, bopp, da kommt so ein Shop-Screen und keiner weiß, wo ist da auf einmal ein Shop und wo kauft der das jetzt gerade ein. Du hast auch schon gesagt, da sind dann auf einmal auch Gegenstände, die man da erwerben kann, wie diese Wasserpfeile, von denen war vorher noch nie die Rede. Ich würde behaupten, das ist tatsächlich was, was heutzutage wahrscheinlich eleganter umgesetzt wäre. Da sieht man, dass die Spiele damals einfach teilweise noch, das sieht man bei Thief an allen Ecken und Enden, dieses Gameplay-First-Mantra auch in ihrer Implementierung noch viel gnadenloser durchziehen. Das sieht man ja auch alleine schon an den Ausrüstungsgegenständen an sich, denn ich meine, ein Wasserpfeil und ein Moospfeil, so atmosphärisch und stimmig diese Welt von Thief manchmal ist, das ist albernster Scheiß. Ja, also das ist eigentlich schon ein Immersionsbruch, der Moospfeil. So bekloppt ist diese Idee. Aber da sitzt halt ein Designer und sagt, passen Sie mal auf, es gibt in unserem Spiel verschiedene Dinge, die als Spielsystem eine Rolle spielen und eines davon sind eben, haben wir schon beschrieben, Geräusche und wenn ich gebe dem Spieler eine Möglichkeit, auf einem bestimmten Abschnitt das Geräusch zu dämpfen und dafür gibt es halt den Moospfeil. Ist es idiotisch? Mag sein, aber für mein Spielsystem ist der top.
Ganz genau, ich habe natürlich mich zurückentsinnt und sofort alle Wasserpfeile gekauft, die es zu kaufen gab. Denn das hatte ich noch im Hinterkopf, immer Wasserpfeile kaufen. Erst Wasserpfeile, dann Moospfeile und dann irgendwas anderes.
Ja, wobei in dieser ersten Mission brauchst du ja keinen einzigen Wasserpfeil.
Die sind aber durchaus recht hilfreich.
Ja.
Man kann da, insbesondere auf hohen Schwierigkeitsgraden, also mir haben sie dann tatsächlich das ein oder andere Mal geholfen. Aber dann reden wir über diese erste Mission, denn sie setzt dich ab nach diesem Shop-Bildschirm, wirst du abgesetzt vor diesem Anwesen des Lord Beffords, dem du aus seinem Thronsaal ein Zepter klauen sollst. Und dann kannst du das erste Mal zum Beispiel die Ingame-Map aufmachen. Und im Gegensatz zu modernen Spielen, also man darf sich da jetzt, wer Thief nicht kennt, das alte, darf sich da nicht vorstellen, dass man irgendwie eine Minimap besäße oder irgendwie eine Questanzeige besäße, die einem sagt, wo man als nächstes hin muss. Es gibt eine Map, aber die ist nicht, ich sag jetzt mal, dynamisch. Das heißt, die zeigt mir nicht an, wo bin ich gerade. Die zeigt mir nicht an, wo sind irgendwelche Gegner. Das ist, wie man das auch in diesem Szenario verorten würde. Man hat halt einen Grundriss des Gebäudes, den kann man sich jederzeit angucken. Da hat Garrett anscheinend im Vorfeld auch schon ein, zwei Sachen eingezeichnet, wie da ist wahrscheinlich das Zepter, da unten habe ich schon ein paar Pfeile versteckt, die kann ich auf dem Weg noch mitnehmen. Dort ist der Haupteingang, der ist schwer bewacht, da sollte ich vielleicht nicht rein. Da hinten gibt es einen Seiteneingang über den Keller, der ist sehr wahrscheinlich besser. Das heißt, sowas ist eingezeichnet, aber man darf sich da jetzt irgendwie nicht überlegen, oh, ich mach mal die Map auf und ich guck, wo ich hier gerade bin in diesem Anwesen oder in den umliegenden Straßen und so weiter. Sondern das ist so, wie tatsächlich sich der Dieb in diesem Szenario verhalten würde, der halt auch diese interaktiven Hilfsmittel nicht besitzt, weil ein GPS gab's halt damals nicht.
Ja, genau. Also, wie gesagt, nicht ausblenden. Ich sage das jetzt nicht jedes Mal wieder dazu, dass Thief in manchen Punkten einfach mit seiner ganzen Spielwelt einfach Schindluder treibt und einfach einbaut, was es für sein Spielsystem braucht. Aber gerade die Map ist vorbildliche Integration eines Interface-Elements in diese gesamte Lore, in diese gesamten Themenkomplex. Das wird konsequent in dieses Spiel eingebunden. Es ist quasi logisch. Es ist eine Karte mit handschriftlichen Anmerkungen von Garrett, wo die Informationen, die ihm zur Verfügung stehen, eingezeichnet sind. Wenn er im Verlauf von Missionen neue Informationen bekommt, dann entscheiden auch manchmal nochmal zusätzliche Informationen auf dieser Karte. Aber ansonsten hast du halt nur sozusagen diesen Grundriss. Und im weiteren Spielverlauf, wenn Garrett zum Beispiel einfach ungenügende Informationen hat, ist auch diese Karte unvollständig. Dann sind bestimmte Dinge mit einem Fragezeichen versehen und auf einmal findet sich der Raum nicht da, wo du ihn vermutet hast, oder es ist ein ganz anderer Raum. Es gibt eine Karte der Stadt, habe ich gesehen, als es mir nochmal jetzt, das habe ich mir einfach nur so in einem Walkthrough angeschaut, wo du eine veraltete Karte hast und dann auf einmal Wege, die in dieser alten Karte eingezeichnet sind, halt heute nicht mehr zugänglich sind und du dann wieder schauen musst, wie komme ich denn in diese Passage rein? Und das ist alles wirklich so schön konsequent und passend eingebunden und es zeigt sozusagen, dass jetzt genau für dieses spezifische Spiel es sehr viel Sinn macht, einfach dem Spieler bestimmte Informationen vorzuenthalten, weil die eine der zentralen Herausforderungen ist es eben, dass du unentdeckt erforscht und durch diese Spielwelt navigierst.
Und es setzt dich ja auch, ich hatte es gesagt, am Anfang vor dem Haupteingangstor dieses Anwesens ab. Und sowohl in der Intro-Sequenz wird schon gesagt, nicht durch den Haupteingang gehen. Dann steht auf der Karte auch nochmal dick rot unterstrichen, geh nicht durch den Haupteingang. Das Spiel setzt sich direkt vor dem Haupteingang ab, damit du auch direkt die drei Wachen siehst, die da davor stehen und sich gerade unterhalten. Und ich finde, du merkst an dieser Stelle und an dieser ersten eigentlichen Spielszene, wenn wir das Tutorial jetzt mal ausklammern, an der ersten Mission, der allerersten Entscheidung, die der Spieler zu treffen hat, konfrontiert es dich mit einer Situation, wie man sie sonst vielleicht aus damaligen Shootern kennt. Das heißt, da muss ich rein, ich hau jetzt diese drei Typen zu Klump oder ich schieße sie zu Klump in irgendeinem Shooter und dann geht's weiter. Und das Spiel sagt dir an der Stelle, es konfrontiert dich explizit mit so einer Situation, wo es dir sagt, tu das nicht. Lerne genau hier schon, wie dieses Spiel funktioniert. Du tust nicht das, was du instinktiv als Spieler von vielleicht First-Person-Shootern tun würdest. Du tust exakt das Gegenteil. Geh nicht dort rein, sondern nimm den langwierigen Weg außenrum.
Ja, das ist richtig. Also es etabliert erstens dieses, du musst den Konflikt vermeiden in diesem Spiel. Es etabliert auch direkt das zentrale Element dieser Kommunikation. Das erste, was du hörst, ist zum Beispiel das Pfeifen und die Stimmen der Wachen, die in der Nähe sind. Elemente, die dich im gesamten weiteren Spielverlauf begleiten, dass du nämlich irgendwo stehst und du horchst und wenn du irgendwo ein Pfeifen hörst, weißt du, da kommt jemand, jetzt muss ich aufpassen und ich muss vielleicht abwarten, irgendwo in einer dunklen Ecke. Oder auch das Belauschen der Wachen. Einerseits ist Thief bekannt dafür, dass es da sehr schön einfach auch diesen Figuren einen leider teilweise ein bisschen immersionszerstörenden, albernen Charakter verleiht, aber manchmal sind auch Informationen in diesem Chit-Chat enthalten. Also manchmal sprechen die über Dinge, die für dich ganz gut sind zu wissen. Da in einer späteren Stelle im Level unterhalten sich zwei Wachen darüber, dass es echt sinnvoller wäre, auch vielleicht mehr Leute nach draußen vors Haus zu stellen, ja. Damit man die Diebe ja schon abhalten kann, bevor sie überhaupt erst ins Haus kommen. Das ist sozusagen erstmal nur so ironisch gemeint. Ist aber auch so eine Information, wo du sehen kannst, okay, die bewegen sich jetzt erstmal von diesem Punkt dort oben weg und gehen woanders hin. Jetzt ist der Weg erstmal frei und jetzt kann ich mich weiter fortbewegen. Bei einer Sache, bei dieser Anfangssituation muss ich aber sagen, da habe ich erst gedacht, ach wie clever, sie haben auch gleich ihre Player Guidance etabliert, weil es gibt nämlich den Weg nach vorne direkt zum Haupteingang dieses Anwesens, der ist sehr gut beleuchtet und da sind die Wachen und dann gibt es eine schattige Seitenstraße und ich dachte, das Spiel bringt mir jetzt auch gleich bei, dass hier anders als in normalen Spielen das Signal für hier gehst du am besten lang, ist der dunkle Weg, aber tatsächlich führt das in eine Sackgasse.
Wobei, wenn wir beim Thema Player Guidance, also Spielerführung sind, was es dann wirklich wieder sehr schön macht, ist, wenn du den Weg außenrum gehst, den du auch laut Karte und laut Intro gehen solltest, dann läufst du unweigerlich einem Eingang in die Kanalisation über den Weg. Den kannst du eigentlich nicht verpassen. Und auch hier etabliert dann das Spiel in diesem ersten Level auf nicht sehr subtile Art und Weise, aber auf so eine Art und Weise, dass man es als Spieler, der mit dieser Sorte Spiel noch nicht vertraut ist, sofort merkt, okay, hier sollte ich vielleicht mal gucken. Der ist da ja nicht, das ist da ja nicht ohne Grund und so weiter. Wo führt das hin? Oh, und dann klettert man runter und dann guckt man sich da drin ein bisschen um. Und diese Kanalisation ist auch relativ linear aufgebaut. Es gibt mehrere Eingänge, je nachdem, wo man sich am Anfang des Levels für welche Straße man sich entscheidet. Jeder soll also, egal ob er links oder rechts langläuft, irgendwann so einem Eingang in die Kanalisation über den Weg laufen. Und dann läuft man halt weiter dort und dann kommt man irgendwann an ein verschlossenes Gitter. Und genau neben diesem verschlossenen Gitter, es ist also, als Rätsel kann man es eigentlich nicht bezeichnen, denn es fungiert hier als Tutorial-Werkzeug. Genau neben diesem verschlossenen Gitter, an dem man nicht vorbeikommt, ist eine Tür. Wenn du die Tür aufmachst, ist genau dahinter, sehr, sehr offensichtlich positioniert, ein Schalter, der diese Tür öffnet. Und da kann man jetzt sagen, wer auch zur Hölle nochmal immer dieses Ding designt hat, diese Kanalisation, oder wer da den Schalter hingemacht hat, man kann auch später in diesem Anwesen sagen, der Architekt gehört sofort erschossen, wer sowas baut, standrechtlich hingerichtet. Es ergibt also im Kontext des Spiels nicht mehr sonderlich viel Sinn, aber was es sehr, sehr gut macht und weswegen es da ist, es etabliert auch da wieder eine Mechanik auf eine Tutorial-Art und Weise, die man dann nicht übersehen kann. Aha, weiß ich als Spieler, es gibt Schalter, die verschlossene Türen, Portale, sonst was öffnen. Ich sollte also in Zukunft darauf achten, ob ich irgendwo einen Schalter sehe.
Ja, ist auch sehr schön, weil das ja im Grunde genommen eine Mini-Open-World ist. Also das, was wir heutzutage haben, also auch sowas wie Hitman und so, diese Mini-Open-World-Hubs, ist ja auch hier. Also für ein Spiel der damaligen Zeit recht ungewöhnlich, ist das Ganze ein großer Level ohne Unterbrechung, ohne Ladezeiten dazwischen. Und man geht also von außerhalb ganz um dieses Haus herum. Das ist sicherlich dem geschuldet, dass das sozusagen alles ein Level ist. Es ist aber auch ein schönes Sinnbild dafür, dass du hier eben auch diesen etwas längeren Umweg in Kauf nimmst, um den Konflikt zu vermeiden, ja, um die Konfrontation zu umgehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und es führt dir nochmal sehr schön auch durch dieses Soundkulisse vor Augen, wenn du dann über dieses Kopfsteinpflaster läufst. Immer wenn du über harte Oberflächen läufst, die viele Geräusche verursachen, dann ist das ein sehr lautes und sehr hartes Geräusch. Ist geradezu unangenehm, deine Schritte so laut zu hören, weil auch die Musikkulisse im Vergleich zu den Soundeffekten stark zurückgenommen ist. Und auch das ist ein eindeutiger Audiohinweis. Das ist nicht gut. Du willst das nicht. Du willst nicht diese lauten Geräusche.
Ja, unbedingt. Und spätestens, wenn du dann tatsächlich über den Keller und über die Kanalisation, die führt dann in den Keller des Anwesens, dann erstmal drin bist und mit deinen ersten ein oder zwei Wachen konfrontiert wirst, dann entfaltet diese, ja, bis heute als so ein bisschen legendär geltende Soundkulisse, völlig zu Recht übrigens, wirklich ihre Wirkung. Ich habe seitdem, und jetzt habe ich es wirklich wieder festgestellt, als ich es nochmal gespielt habe, den ersten Level, und ich habe danach noch ein bisschen weiter, oder will jetzt danach noch ein bisschen weiter spielen, so rum, weil es mich wirklich wieder gepackt hat. Ich habe seitdem, glaube ich, kein immersiveres Schleichspiel mehr gespielt. Da macht schon der erste Level, diese erste Begegnung mit den ersten Wachen, die dann sich am Anfang unterhalten und dann laufen sie in zwei unterschiedliche Richtungen davon und ich kauere hinter einem Fass rum und überlege mir dann, okay, in welche Richtung gehen die Fußgeräusche, die Schrittgeräusche von der einen Wache? Und dann ist auch noch so ein kleines Fensterchen eingebaut, da siehst du dann, dass die Wache da dran vorbeiläuft. Ah, Wache A läuft nach da, die andere Wache, jetzt muss ich mal kurz um die Ecke lunsen, wo die hingelaufen ist. Ich muss aufpassen, dass ich langsam laufe, dass meine Schrittgeräusche nicht zu laut werden. Ich muss auf die Schrittgeräusche der anderen Wache hören, wann dreht die sich wieder um, wann kommt die wieder in meine Richtung. Dieses Gefühl von Immersion war, sobald ich in diesem Anwesen drin war, aufgrund dieser, eigentlich müsste man ja sagen, sehr minimalistischen Soundkulisse, denn mir kann niemand erzählen, dass das ein Spiel heute nicht sogar noch erheblich besser abbilden kann, als Thief das damals gemacht hat. Es sind ja keine Hexenwerke, aber es macht einfach niemand, aber das Gefühl der Immersion ist fantastisch. Es geht sogar so weit, dass es sich teilweise, finde ich, so ähnlich anfühlt wie ein Survival-Horror-Spiel oder so. Ohne dass es irgendwelche Monster gibt, wobei später kommen, im Laufe der Story kommen noch übernatürliche Elemente und so weiter hinzu. Aber es ist wirklich so, du sitzt hinter einer Ecke, loonst irgendwie vor, bewegst dich dann so langsam und wenn irgendwie, weil der Untergrund auch bei Wachen ist das natürlich so ein Faktor, wenn die über Teppich laufen, hörst du sie auch schlechter und irgendwie kommt unvermittelt eine Wache, mit der du gar nicht gerechnet hast, um die Ecke, du erschrickst dich fürchterlich, guckst noch, dass du irgendwie wieder zurück in den Schatten huschen kannst und so weiter. Das fühlt sich teilweise wirklich ein bisschen an wie so ein Survival-Horror-Spiel, nur halt ohne die Monster-Effekte.
Ja, ich meine, ein Amnesia funktioniert ja auch entfernt so ähnlich, ja. Und das ist, es hat ja bestimmte gestalterische Elemente mit dem normalen Survival-Horror gemein. Insbesondere, dass deine Spielfigur kämpferisch, offensiv, extrem schwach ist. Es gibt zwar das Schwert, und wenn man nicht auf einem der Schwierigkeitsgrade spielt, die einem den Schwerteinsatz ohnehin untersagen, dann kann man sich damit vielleicht auch mal aus einer widrigen Situation noch mal rausboxen. Aber insgesamt ist eine Entdeckung in Thief eigentlich scheiße und meistens schon ein Grund, um neu zu laden. Ich habe es jetzt auch fürs Nochmal-Spielen halt einfach auf Expert gespielt, weil das natürlich auch ein Titel ist, wo dadurch, dass du weißt sozusagen, dass du es einfach nur konsequenter spielen musst und dass du nicht mit irgendwelchen Bullet Sponges konfrontiert wirst, wählt man auch viel gerne diesen höheren Schwierigkeitsgrad aus, war so mein Eindruck dabei. Man darf sich da keine falsche Vorstellung machen. Diese Soundeffekte an sich, die sind in ihrer Art und Weise und auch in der Art und Weise, wie sie abgemischt sind, das ist nicht mehr gut. Aber wo ich dir völlig recht gebe, ist, es ist ein Spiel, das halt so viel von der Spielmechanik auf diese Tonebene verlagert, wo du ständig am Horchen bist, was sich traut, auch Stille einzusetzen, wo du nur eben auf diese einzelnen Soundinformationen lauschen und warten kannst. Und das ist tatsächlich bemerkenswert und das führt auch zu einer ganz anderen Art von Konzentration, mit der man dieses Spiel dann spielt. Das ist schon tatsächlich ein sehr interessantes Spielgefühl. Das ist relativ einzigartig.
Und es passt natürlich auch dann wie die Faust aufs Auge. Also wir reden ja gerne mal drüber, oder auch Wolfgang und ich reden gerne mal drüber, dass halt die Mechanik zur Narration passen muss. Und hier passt es halt wirklich wie die Faust aufs Auge. Denn du hast die Prämisse, du bist der Meisterdieb. Du sollst dort eindringen, um irgendetwas zu stehlen, einen bestimmten Gegenstand. Du bist nicht sonderlich stark. Es macht wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Sinn, wenn du dich dabei nicht erwischen lässt. Und genau das bildet die Kernspielmechanik nahezu perfekt, insbesondere im Kontext der damaligen Zeit, ab. Das passt halt wie die Faust aufs Auge. Du fühlst dich tatsächlich wie ein Meisterdieb. Und wenn der Plan funktioniert, den man im Laufe eines solchen Levels mehrmals neu schmiedet, weil immer irgendwas anderes dann dazwischen kommt oder da kommt wieder eine Wache, mit der man nicht gerechnet hat, oder man kommt auf die Idee, oh, da drüben könnte ich aber noch die Lichtquelle mit einem Wasserpfeil ausschießen. Das hat halt so ein sehr emergentes Gameplay, das jederzeit so ein bisschen von dir verlangt, dass du dich neuen Gegebenheiten anpasst, dass du eine Idee oder einen Plan, den du hattest, vielleicht auch mal verwirfst und halt in der Hitze des Momentes irgendwie anders reagieren musst auf irgendwas oder anders agieren musst. Aber es passt halt perfekt. Ich fühle mich wirklich die ganze Zeit wie ein Meisterdieb. Und wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel dem Reboot von vor ein paar Jahren, der halt irgendwie so ein bisschen desonnerig und Co. daherkam, da habe ich mich nie wie ein Meisterdieb gefühlt.
Es ist halt eine Spielmechanik, die tatsächlich, wenn du so willst, das Rollenspiel auch herbeiführt. Also die Spielmechanik ist tatsächlich so ausgelegt, dass die optimale Spielstrategie eben tatsächlich eine Meisterdieb-Spielstrategie ist. Möglichst, also wenn überhaupt, nur vielleicht eine Wache niederschlagen, weil wenn du die umbringst, machen sie zum Beispiel auch Krach, diese Todesschreie locken dann ihre Kollegen an.
Ja, oder sie rufen welche.
Ja, genau, ja. Oder auch, es gibt auch Bedienstete im Haus. Die lässt du am besten einfach Bedienstete sein, weil sonst laufen die weg und schreien auch um Hilfe. Und wenn du die dann nicht irgendwie schnell genug niederschlägst, dann rennen die quer durchs ganze Haus und ziehen am Ende Wachen an und dann ist auch wieder vorbei. Ja, also idealerweise schleichst du sogar an allen vorbei oder wenn, dann schlägst du sie nur bewusstlos und trägst sie dann aber auch in irgendeine dunkle Ecke, damit sie nicht entdeckt werden können. Auch das war eine durchaus beachtliche Leistung für eine KI in dieser damaligen Zeit, dass sie darauf reagiert, wenn da irgendwo eine niedergeschlagene Wache liegt und dann sagt so, Moment mal, ja, so geht's aber nicht. Und all das führt halt dazu, dass das Spiel halt für sozusagen, es gibt eine Harmonie, ja, zwischen der optimalen Spielstrategie und der Thematik und der Erzählung des Spiels. Das ist natürlich echt ziemlich cool, auch wenn ich wieder feststellen musste, die Sachen, die mich an Stealth-Spielen stören mich auch an Thief, insbesondere sowas wie Passagen der Untätigkeit, wo die optimale Strategie bedeutet, in eine dunkle Ecke stellen und abwarten, bis die gewünschte Situation hergestellt ist, also Wache ist an mir vorbeigelaufen oder ähnliches, wo Entdeckung häufig bedeutet, Neuladen oder eben erstmal wieder zurückziehen und dann auch wieder eine Downtime abwarten, um dann den zweiten Versuch starten zu können und das Ganze halt, also ich sag mal, der Fehler wird dann relativ hart bestraft und wird vor allem dann eben mit dieser Wartezeit sozusagen bestraft. Und das sind alles Sachen, die meine Geduld dann doch wieder auf die Probe stellen. Aber man muss einfach neidlos anerkennen, das sind persönliche Vorlieben. Und das Spiel macht diese Sachen alle so effizient. Und es hat dann vor allem einen super Fokus. Ich glaube, das ist echt so, dass bei uns im Forum der Nachtfischer, der beklagt sich immer darüber, dass Spiele heutzutage so viele auxiliäre Spielsysteme besitzen. Und bei Thief ist halt tatsächlich der Fokus auf dieses Kerngameplay überall erkennbar. Das ist sehr angenehm.
Ich verstehe übrigens, was du meinst mit diesen Downtimes. Es gibt durchaus Situationen in diesem Spiel und insbesondere auch in diesem ersten Level, der dich ja so ein bisschen an die Spielmechanik heranführen soll. Da sitzt du in einem dunklen Raum mit nur einem einzigen Eingang bzw. Ausgang und wartest halt, bis draußen auf dem Gang die Wache vorbeigelaufen ist. Und dann sitzt man schon so ein bisschen da und denkt sich, jetzt mach mal ein bisschen hinne, schneller Wache. Ich will doch nur warten, bis an der Tür vorbeigelaufen bist, damit ich dann hinter dir den Gang lang huschen kann. Aber diese Momente der Ungeduld, damit bezahlt man quasi die grandiosen Momente, wenn man sich in einer Situation befindet, wo man ebenfalls auf die Wache wartet, aber hinter dir vielleicht noch eine Tür ist und du langsam aber sicher Schrittgeräusche hörst und du dir irgendwann denkst, oh Scheiße, der kommt hier in den Raum rein. Da vorne die Wache ist aber noch nicht weit genug weg, da komme ich jetzt gerade noch nicht dran vorbei und dann diese teilweise Sekunden oder Sekundenbruchteile, zumindest gefühltermaßen, in der man es dann doch noch schafft, irgendwo in den Schatten zu huschen, die sind halt einfach großartig und die würden halt nicht funktionieren, ohne dass man quasi diesen Nachteil, wie du ihn jetzt erwähnt hast, ebenfalls hätte. Das eine geht halt nicht ohne das andere.
Ja, sehr wahrscheinlich. Ich hätte jetzt jedenfalls keine Lösung anzubieten. Ich aus eigener Erfahrung gefallen mir die Third-Person-Schleichspiele besser, weil bei denen ist es zum Beispiel inszenatorisch möglich, diese ganz coolen Close Encounter zu machen. Deus Ex Human Revolution zum Beispiel, da hast du ganz viele Szenen, da schleichst du geduckt hinter irgendeiner halbhohen Brüstung entlang und Zentimeter von dir entfernt patrouilliert so eine Wache vorbei und weil du aus dieser Kameraperspektive kannst du diese totale Annäherung quasi beobachten, obwohl es tatsächlich noch logisch ist, dass du da unentdeckt entlang schleichen kannst und da ist die Übersicht besser, da laufe ich nicht irgendwie um die Ecke in eine Wache rein, ja, man kann sich um die Ecken lehnen, aber man muss halt sozusagen nicht ganz so mega vorsichtig operieren, das finde ich vom Spielfluss alles insgesamt angenehmer, aber man sieht, dass du recht hast, weil nämlich genau dieses Moment geht dadurch häufig verloren. Man kann sehr viel forscher agieren und bei Thief muss man wirklich sehr, sehr stark aufpassen und eben sehr viel auch lauschen, abwarten, vorsichtig sein. Also die Fiktion dieses Diebes und dieses unerwünschten Eindringlinges, die transportiert es besser, die fördert es viel besser zutage.
Ja, und du musst halt nicht nur lauschen und vorsichtig vorgehen, sondern du hast halt aufgrund dieses emergenten Gameplays, aufgrund der Tatsache, dass es keinen klaren Weg durch diese Level gibt, sondern dass du dir deinen eigenen Weg suchen musst. Klar, wenn man das Spiel oft genug spielt, hat man irgendwann einen idealen Weg gefunden. Aber beim ersten Spielen sucht man nicht nach dem idealen Weg, sondern einfach nur nach einem, der funktioniert. Und dann ist man vielleicht in einem etwas größeren Raum und dann überlegt man, schieße ich hier jetzt die Fackeln mit den Wasserpfeilen aus, dann habe ich aber vielleicht nur noch halb so viele oder gar keine Wasserpfeile mehr. Vielleicht brauche ich die später noch. Anders komme ich aber vielleicht an der Wache, die dort drüben steht, nicht vorbei. Also opfere ich vielleicht doch einen Pfeil. Gehe ich nochmal wo ganz anders hin und gucke, ob es nicht noch einen anderen Weg drumherum gibt. Diese Sache funktioniert halt einfach fantastisch. Oder ich komme in einen neuen Raum rein, okay, was haben wir hier für einen Untergrund? Und was haben wir vor allen Dingen dort drüben im Schatten? Weil der Schatten ist einerseits dein Freund, dort sieht dich niemand. Andererseits hast du aber auch durchaus Schwierigkeiten, auszumachen, welcher Untergrund im Schatten liegt. Und auch da wieder immer mal zu gucken, okay, wo kann ich hier noch lang? Gibt's einen idealeren Weg? Beziehungsweise, wo sind hier Lichtquellen? Welcher Bodenuntergrund ist da? Jeder Level, jeder Raum eines jeden Levels oder zumindest jeder größere Raum ist in sich genommen schon ein Rätsel.
Was übrigens auch so ein bisschen dazu führt, The Thief ist tatsächlich ein Spiel, das ist relativ interessant. Also erstens natürlich, wir haben es ja schon gesagt, ne, das ist erstmal dieser Kontrast sozusagen zu dieser ganzen Ära, ne, wo das eigentlich ein Ego-Shooter sein sollte und ist aber ein Spiel ist, das in seinem höchsten Schwierigkeitsgrad sagt, im Grunde genommen, wenn du mich perfekt spielen willst, dann spielst du mich völlig gewaltlos, ja, also quasi sozusagen der genaue Gegenpol zu der Ära, in der es da erscheint, als 3D-Ego-Perspektiven-Spiel. Und es wird auf der anderen Seite dann immer gerne gesagt, so ja, das ist so das Gegenteil zu diesen Power-Fantasies und da wird der Spieler komplett entmachtet, wo ich dann aber umgekehrt sagen würde, so, nein, der Spieler ist sehr verletzlich und der Spieler ist nicht besonders offensiv stark, aber er ist umgekehrt trotzdem wieder eine sehr mächtige Spielfigur, ist eine ganz andere Art von Machtfantasie, weil dir deine Superfähigkeit, die du ja hast und die ja wirklich übernatürlich ist, ist, dass wenn du dann komplett im Schatten bist, dann stehen dann Wachen Zentimeter von dir entfernt und sehen dich trotzdem nicht. Und bei Thief bist du halt in dieser Position des überlegenen Beobachters. Ja, also deine Machtposition ist nicht die der Stärke und der Gewaltausübung per se, sondern deine Machtposition ist die des Unentdeckten, der überlegenen Information. Du kannst die anderen sehen, sie können dich nicht sehen. Du kannst diese Situation analysieren und sie dann entsprechend angehen und währenddessen sind die Wachen ahnungslos. Ja, was auch wieder wunderschön eigentlich passt in das Gesamtbild. Jetzt bewegen wir uns in den Bereich, wo ich Hardcore interpretiere, aber es passt super schön zu dieser ganzen Rahmenhandlung, wo in den Zwischensequenzen als Schlüsselelement immer wieder dieses Buch auftaucht, das mit Ketten und einem Schloss gesichert wird, also offensichtlich komplett verbotenes Wissen ist und dieses Wissen ist Macht-Thema mitschwingt. Und das sehe ich da auch wieder repräsentiert. Ja? Du bist in dieser überlegenen strategischen Position in Thief. Das ist deine Machtposition.
Ja, unbedingt. Das hättest du es nicht gesagt, habe ich es noch auf meinem Zettel stehen. Ich finde es gar nicht so hart interpretiert. Ich finde es eigentlich sogar sehr, sehr zwingend, dass dieses Thema, das Wissen ist Macht, sich nicht nur narrativ, sondern auch spielerisch wie ein roter Faden durch Thief zieht. Reden wir vielleicht noch darüber, weil das fand ich auch relativ interessant. Wenn du dann in den Thronsaal kommst, wo du dieses Zepter stehlen sollst. Und das kann schon ein Weilchen dauern. Ich glaube, ich habe rund 45 Minuten an der Mission gespielt. Weiß nicht, wie ging's dir?
Ja, es gibt ja am Schluss eine Statistik. 50 Minuten habe ich gebraucht, als ich das jetzt zum ersten Mal neu unternommen habe, was insbesondere auch so ein bisschen dem recht labyrinthischen Leveldesign geschuldet ist. Also es ist einerseits ein schön konsequenter Levelaufbau, so die Quartiere der Bediensteten sind unten im Keller, ärmlich neben der Küche, dann oben gibt es so opulente Galerien, ja, da gibt es so diesen Thronraum und auch ein ganz toll eingerichtetes Schlafzimmer und so. In der Hinsicht ist es dann manchmal tatsächlich sehr realistisch und konsequent, aber die Struktur dieses Hauses ist teilweise verwirrend, auch wenn sie tatsächlich einen ganz guten Job machen, so markante Merkmale einzubauen, dass du weißt, oh, hier ist der Pool, okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin, aber zwischendrin, gerade so im Keller, wo ein grauer Gang auch mit der damaligen Technik aussieht wie der nächste, da hatte ich so ab und zu schon so dieses Ding so, fuck, wo geht's denn weiter und wo zur Hölle, wieso bin ich jetzt hier?
Aber das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, der Architekt dieses Anwesens gehört umgehend an die Wand gestellt. Wenn ich den beauftragt hätte und der hätte mir dieses Ding dahingestellt.
Ja.
Heieiei.
Der hätte ja auch eine Karte zu deinem Haus da mitgegeben.
Eine Dachlatte wäre nicht genug gewesen. Es gibt ja auch noch in diesem Level den sinnlosesten Geheimgang aller Zeiten.
Ja.
Also jetzt auf Basis von, wer zur Hölle hat den entworfen und kam auf die Idee, dass er da einen Geheimgang braucht.
Du meinst den hinter diesem Banner, oder?
Ja, genau, der dann irgendwie ins Dachgebälk führt.
Ja.
Und der natürlich nur existiert, um dir eine alternative Route in diesen Thronsaal zu erlauben, was ja spielerisch auch echt gut funktioniert, aber wenn du halt den Schritt zurückgehst und denkst, welcher Architekt zur Hölle ist dafür verantwortlich? Ja, wobei das finde ich auch noch ganz nett gelöst. Am Anfang ist es wirklich verwirrend in diesem Haus. Ich habe mich da auch ein paar Minuten lang habe ich mich echt schwer getan und auch so, hä, wo geht's da jetzt? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass da drüben noch ein Gang und eine Tür und irgendwann findest du dich zurecht und das Spiel will auch, dass du dir die Zeit nimmst, deine Umgebung kennenzulernen und das Spiel will auch, dass du dich am Anfang vielleicht mal verläufst. Aber interessanterweise, du startest ja in einem Teil des Hauses oder in einem Flügel des Hauses und stellst dann im weiteren Spielverlauf fest, dass das Haus symmetrisch aufgebaut ist. Das heißt, wenn du diesen Flügel kennengelernt hast, dann bist du jetzt im nächsten Flügel oder auf der anderen Seite des Hauses. Und zumindest mir ging es dann so, dass ich irgendwann gedacht habe, der ist genau symmetrisch aufgebaut. Auch das ergibt nicht unbedingt viel architektonischen Sinn, aber es hilft dir dann im weiteren Verlauf, dich zu orientieren, wenn du plötzlich eben diese Realisation hast, das ist dasselbe wie da, wo ich schon mal war. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, ist mir aufgefallen. Mir hat es nicht so sehr geholfen, ehrlich gesagt, weil bei mir war dann auch dieser Effekt so, bin ich jetzt auf der linken oder rechten Seite von dieser Dachterrasse, diesem Dachgarten, den es da gibt? Und so, okay, ich bin auf der linken Seite. Okay, okay. War auf der linken Seite dieses eine Zimmer? Fuck. Okay, ich schaue doch wieder in jedes Zimmer rein, wo ich bin.
Worauf ich aber eigentlich ursprünglich hinaus wollte, in diesem Thronsaal, wenn du dort, da gibt es mehrere Routen, die du nehmen kannst, wenn du dort erstmal bist, dann wirst du dort auch, ohne dass dir das Spiel das explizit sagt, wirst du dort mit einer Wache konfrontiert, die erheblich besser hört als andere Wachen und die auch noch die Möglichkeit hat, einen größeren Alarm auszulösen als andere Wachen. Und die funktioniert ein bisschen wie der Endgegner des Levels. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte noch dunkel im Hinterkopf, okay, im Thronsaal stand doch da irgendwie jemand rum, da musste man sehr vorsichtig sein. Beim allerersten Spielen vor etlichen Jahren dachte ich halt, okay, da werde ich jetzt auf genau die gleiche Art und Weise mit fertig wie mit allen anderen davor. Und dann sagt dir aber das Spiel, du hast gedacht, du hast mich gerade begriffen? Nee. Ich stell dir auch schon noch Hindernisse in den Weg, von denen du nicht weißt, was sie sind und die neu sind und bei denen du deine Strategie wieder anpassen musst.
Was übrigens, wenn man es heute spielt, echt nicht so schlimm ist und sehr nett ist, weil die Ladezeiten sind super schnell. Super schnell, wenn man das heutzutage spielt, du gehst irgendwie hin und sagst Laden neu, Sekunden und es geht wieder los. Das ist natürlich sehr cool. Wenn mich meine Erinnerung nicht sehr trügt, war das nicht schon immer so. So dass halt, ich hatte das neulich schon bei Elex gesagt, bei Spielen, wo es die so offene Systeme haben, wo Experimentieren gefordert ist und auch Spaß macht. Und gerade ein Spiel wie Thief ist auch zu einem gewissen Grad Trial and Error. Gerade wenn man erstmal lernt, wie es funktioniert, dann muss man Dinge ausprobieren und wird scheitern. Und das ist inzwischen einfach viel, 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 viel angenehmer geworden, wo du halt einfach dann viele Safe Games machst und dann sagst du dir halt so, okay, selbst dieser Zustand von wegen, ich glaube, in dem Bereich habe ich jetzt schon alles an Wachen niedergeknüppelt und ich will aber ganz woanders hin, da laufe ich jetzt einfach mal schnell durch. Dann machst du einen Safe Game und machst das heutzutage einfach. Wenn ich da befürchten müsste, dass ich jetzt dann erstmal 30 Sekunden Loadscreen ausgesetzt werde, müsste ich mir wieder überlegen, aber vielleicht laufe ich doch besser durch, vielleicht habe ich einen übersehen. Und das ist schon echt sehr hilfreich.
Es war vor allen Dingen auch wieder ein Spiel, wo man gesehen hat, wie schön freies Speichern ist. Und wie scheiße das eigentlich ist, dass diese Möglichkeit auch bei PC-Spielen einem heute gerne mal vorenthalten wird. Wie viel schlechter wäre Thief, wenn es Checkpoints hätte?
Ja, und vor allem, also wie gesagt, also gerade bei dieser Art Spiel, also da auch nochmal wiedergekaut, auch wenn ich es bei der Elex-Folge schon gesagt habe, bei solchen Spielen, das macht diese Spiele wirklich erheblich besser, weil das gibt dir diesen Freiraum, diesen Raum zum Atmen und zum Experimentieren. Und den hast du nicht, wenn der nächste Checkpoint lange entfernt ist oder sowas und du dann mit einer sehr, sehr harten Konsequenz rechnen musst, wenn du jetzt scheiterst, dann fährst du immer weiter nur deine eine Optimalstrategie, von der du weißt, dass sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führt. Und das ist natürlich dann halt echt eigentlich bedauerlich. Zu dem Gegner übrigens nochmal ganz kurz. Den habe ich einfach relativ unzeremoniell niedergeknüppelt. Ich hatte vielleicht nur eine glückliche Situation gerade bei mir abgepasst. Und der steht ja da und der kann deswegen viel mehr Leute herbeirufen, weil da ein Gong ist. Und wenn man diesen Gong betätigt, dann hallt über Sekunden hinlang dieser riesige Gong durch das Haus. Ich bin da hingelaufen. Dieser Gong glänzt golden. Und da stehe ich jetzt vor dem Gong. Interaktionsobjekte, die blitzen so weiß auf, die werden so leicht quasi gekennzeichnet. Das Spiel sagt dir aber nicht irgendwie kontextsensitiv, wie du diese Gegenstände benutzt. Das passiert ja auch im Spiel sonst ganz gerne mal. Da ist eine Vase, du denkst, oh cool, ich klaue eine wertvolle Vase und dann hebt Garrett nur diese blöde Vase auf, die du danach wegwirfst und dann macht sie sehr viel Krach. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, so, und wenn der Gong golden ist, könnte der ja was wert sein.
Hast du auf den Gong gehauen?
Habe ich auf den Gong gehauen.
Oh Gott.
Nachdem ich schon diese Wache vor allem auch so im ersten Anlauf so, bam, alles klar, Schlüssel mitgenommen, ja, dankeschön und so, oh, was glänzt denn da? Oh, das, ein Gong, das ist ein hübscher Gong, würde sich bei mir zu Hause ja auch ganz gut und so, bäh.
Gott. Um Gottes Willen. Niemand hat ihn bemerkt. Niemand kennt seine geheime Identität. Gong.
Ja, genau, der Meisterdieb. Er ist ein Schatten in der Nacht. Ja, rein und raus, ohne jemals Gong. Ah, wunderbar. Das war echt so, das war so die Monty Python-Einlage im Spiel. Und irgendwie sah ich direkt vor meinem geistigen Auge auch irgend so einen Entwickler, ja, so Warren Spector daneben. Sollten wir nicht an der Stelle irgendwas einblenden, dass, wenn er jetzt die Taste drückt, bei mir war es R, hatte ich umdefiniert, dass dann der Gong ausgelöst wird und alle so, nein, nein, das machen wir nicht.
Er hat auf den Gong gehauen.
Einfach so, ja.
Einfach, es hat... Bist also auch so eine, habe ich neulich bei Sebastian auch festgestellt, ihr seid so diese Shiny-Typen. Da glänzt was. Gleich mal.
Wir spielen einen Dief.
Ja, gleich mal irgendwie die Manipulationstaste drücken.
Ja. Ja.
So Leroy Jenkins-like.
Ja, das ist schon. Ist übrigens in dem Spiel, wo wir gerade drüber sprechen, das Anvisieren, weil es gibt ja auch kein Fadenkreuz oder sowas, und das Anvisieren von Gegenständen, das funktioniert dann eben, indem man sie quasi im Bildschirm zentriert. Das funktioniert ganz okay, aber wenn mehrere kleine Objekte da sind und du willst dann das Richtige davon aufheben oder sowas, oder zum Beispiel, es gibt an einer Stelle einen winzigen Ring, der auf einem Regal liegt, und ich war stolz, weil ich habe ihn entdeckt, aber dann habe ich versucht, den Scheißding aufzuheben, und es war echt so, na, wo ist er denn? Ah, wie ein Stück Seife, so ein Ring.
Wobei ich insgesamt sagen muss, es ist, wenn man die Bedienung und wenn man die einzelnen Tasten tatsächlich auf irgendwas legt, was heute irgendwie halbwegs Standard ist, also mit der normalen Tastaturbelegung. Ich habe da am Anfang auch gedacht, wie komisch dreht er sich denn, weil A und D bei der WASD-Steuerung sind dann halt keine Slides, sondern sind halt auch nochmal umdrehen, was du aber eigentlich schon mit der Maus machst. Da muss man halt auch am Anfang, und ich glaube, Crouch liegt irgendwie auf der F-Taste, also geduckt laufen, wo man jetzt heute vermuten würde, es liegt irgendwie Steuerung oder es liegt auf C oder so. Also da sollte man einiges umstellen. Aber wenn man das getan hat, spielt es sich immer noch erstaunlich gut. Vielleicht mal abschließend gesagt, wer jetzt irgendwie Lust bekommen hat, es zum ersten Mal oder mal wieder zu spielen. Es ist zwar potthässlich aus heutiger Perspektive, aber sehr, sehr schön spielbar.
Ja. Also ich finde auch für einen Titel aus dieser Zeit, da gibt es viele, würde ich auch übrigens Deus Ex dazu rechnen, bei denen das Interface erheblich pestiger ist, wo es erheblich sperriger ist, wieder reinzukommen. Und bei Thief, wenn man sich mit der rückständigen Technik erstmal arrangiert hat und wenn man natürlich mit dem Genre, ja, mit diesem Genre in einer sehr puristischen Variante tatsächlich was anfangen kann, ist es nach wie vor eine ziemlich coole Spielerfahrung. Also ich bin echt kein Freund von Stealth-Spielen unbedingt und war sehr schnell in dem Spiel drin, und dann hat es mir auch echt gut gefallen.
Ja, ich habe es auch wieder sehr, sehr gerne gespielt, habe jetzt sogar noch Lust, es durchaus weiter zu spielen und vielleicht nochmal in den Nachfolger reinzuspielen. Den habe ich nicht ganz so gut in Erinnerung. Das würde mich jetzt sofort interessieren. Aber mal gucken. Das ist dann aber eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Und apropos andere Geschichten für andere Tage, geleiten Sie doch die Herrschaften mal gen Eingangspforte. Ja, gucken Sie, ob noch irgendwie jemand hier unterm Tisch sitzt und uns infiltrieren will. Ja, hauen Sie den Gong.
Ja, genau. Ich warte einfach, bis Sie den Gong hauen, und dann sage ich Bescheid. Ja, meine Damen und Herren, es gäbe bestimmt noch sehr viel über Thief zu sprechen, aber das soll es erstmal gewesen sein mit der Detailanalyse des Einstiegs in Thief The Dark Project, ja, oder der Meisterdieb, glaube ich, wie es zu Deutsch hieß seinerzeit. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr sitzt alle schon ganz hibbelig da und sagt, oh, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes? Und die Antwort lautet, schlagt uns doch mal was vor, wünscht euch was. Wir versprechen wie immer gar nichts, aber vielleicht ist ja ein Vorschlag dabei, wo wir sagen, so, oh, das ist eine hervorragende Idee, da hätten wir tatsächlich auch Lust drauf, uns mit dem mal so im Detail zu befassen. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Podcast-Projektes seid. Und wir hören uns mit dem nächsten Detail im nächsten Monat wieder. Bis dahin.